Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Ein Hinweis für alle Abonnenten der Zeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht. Sie sparen als Abonnent 200 Euro der Teilnahmegebühr beim Kongress Arbeitsrecht 2026. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über Boys Clubs und Mobbing auf Management-Ebene. Finanzszene.de berichtete in den vergangenen Wochen über zwei Prozesse vor dem Arbeitsgericht Frankfurt, in dem es um ehemalige Vertriebler, eine Restrukturierung, Kündigung, Mobbingvorwürfe und toxische Führung in einem deutschen Kreditinstitut mit Sitz in Frankfurt-Main und Berlin gegangen sein soll. Wir wollen das mal zum Anlass nehmen und über parallele Strukturen in Unternehmen sprechen und wie man sie als Arbeitgeber verhindern kann. Lieber Dr. Lellay, der von Finanzszene recherchierte Fall ist sicher keine Ausnahme. Womit haben denn die Arbeitgeber es klassischerweise im Bereich Vertrieb? Ich denke, das ist ein herausgehobener Teil im Unternehmen zu tun. Welche Gefahren gibt es hier?
Ja, die Gefahren sind die Gefahren haben häufig mit den Persönlichkeiten zu tun und sind, und so kann man es, glaube ich, schon sagen, häufig die Kehrseite einer erfolgreichen Vertriebsorganisation. Ich denke nach wie vor bei allem, was sich digital und online natürlich auch in der Vertriebswelt mittlerweile und ja auch schon seit Jahren abspielt, sind im Vertrieb erfolgreich vor allen Dingen sehr starke Persönlichkeiten. Da ist es auch überhaupt nicht selten, dass aufgrund der Entgeltstruktur ein Leistungsdruck, der kann ja auch positiv sein, entsteht und auch ein Erfolgsdruck, eine Bonusorientierung. Manchmal wird dann, und dann geht es natürlich schon ins Negative, davon gesprochen, dass das so die Performance um jeden Preis wäre. Aber man muss eben sagen, diese Vertriebsstrukturen, die sind sicherlich für solche Dinge anfällig und da kommt es, und das lehrt einfach die Erfahrung auch immer wieder zu, und dann wird es arbeitsrechtlich relevant oder kann es relevant werden zu Grenzüberschreitungen.
Ja, und bei diesen Grenzüberschreitungen, um das greifbar zu machen, reden wir in der Regel vom Mobbing, und da stellt sich natürlich die Frage, wo ist das Ganze geregelt? Gibt es eine Legaldefinition idealerweise oder hilft uns hier die Rechtsprechung weiter?
Interessanterweise, und das wundert mich wirklich, seit Jahren und Jahrzehnten gibt es ja immer noch keine Legaldefinition des Mobbing. Immer noch greift man auf die Definition oder die Vorgabe des Bundesarbeitsgerichts zurück, die das eben sagt, in jahrzehntelanger Rechtsprechung schon, Mobbing ist ein systematisches, über längere Zeit andauerndes feindliches Verhalten, das darauf abzielt, Betroffene auszugrenzen und so eine von Feindseligkeiten oder Ablehnung bestimmte Arbeitsumgebung zu schaffen. Und was da häufig eben auch problematisch ist, ist dieses langwierige und systematische. Allerdings, interessanterweise, gibt es auch rechtliche Anknüpfungspunkte, gesetzliche Anknüpfungspunkte. Einmal § 241 Absatz 2 BGB, die Rücksichtnahmepflicht im Arbeitsverhältnis. Dann im BetrVG der § 75, Schutz der Persönlichkeitsrechte. Das ist natürlich auch eine mobbingfreie Arbeitsumgebung damit gemeint. Und den § 3 Absatz 4 AGG, der allerdings, und dann reden wir schon über wirklich schwerwiegendste Fälle, Belästigungen mit sexueller Konnotierung meint.
Ja, dann blicken wir doch mal auf das Mobbing-Opfer, das mutmaßliche Mobbing-Opfer. Welche Pflichten haben Arbeitgeber bzw. die Führungskraft, so sie denn nicht betroffen ist, diesem zu helfen?
Ich denke, man kann hier gut wieder auf die gesetzlichen Vorgaben zurückgreifen. Also einmal vielleicht das ganz Allgemeine, es ist eben der § 241 Absatz 2 BGB, die Rücksichtnahmepflicht im Arbeitsverhältnis, die trifft dann ja auch, oder die Schutzpflicht, die trifft dann auch die Arbeitgeberin und damit die Führungskräfte, die ja hier für die Arbeitgeberin dann handeln, als Erfüllungsgehilfen, oder etwas spezieller dann schon den § 12 AGG, der eine Handlungspflicht in Diskriminierungssituationen vorgibt, wobei man eben immer sehen muss, dass diese Diskriminierungssituationen nach AGG ja sich beziehen müssen auf eins der verbotenen Diskriminierungsmerkmale. Also nicht jeder Mobbingfall ist gleichzeitig eben ein AGG-Fall. Aber wenn man das nun in diese Richtung mal spielen will, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten für das Opfer, eine interne Beschwerde zu führen, nach § 13 AGG, sich an den Betriebsrat zu wenden, § 85 BetrVG, da gibt es das Beschwerderecht an den Betriebsrat, oder wenn es dann eben gar nicht anders geht, auch gerichtliche Hilfe. Was für Führungskräfte immer wichtig ist, und darauf weisen wir hier ja auch im Podcast immer wieder hin, dieses Wegsehen ist kein Kavaliersdelikt, sondern man muss was unternehmen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Führung, gerade in modernen Unternehmen, dass man sich hier auch aktiv gegen solches Verhalten stellt.
Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, man macht sich zum Mittäter. Sollte jetzt aber auf der Management-Ebene, so wie wir es hier im Prinzip im Titel schon beschrieben haben, oder auf Arbeitgeberseite anderweitig, die Führungskraft, wer auch immer, betroffen sein, dann hat das mutmaßliche Opfer ja das Problem, dass es sich gerade nicht an diese Menschen wenden kann. Ist es denn dann möglich, dass hier auch die interne Meldestelle, die im Rahmen des Hinweisgeberschutzes eingerichtet wurde, benutzt werden kann, um solch ein Vorbringen darzustellen?
Das ist in vielen Unternehmen so, wenn man es jetzt mal ganz dürr und sachlich am Gesetz, am Hinweisgeberschutzgesetz festmacht, dann würde man sagen, dass zumindest bestimmte Konstellationen von Mobbing, wo es also nur in Anführungszeichen um Vertragsverstöße geht, noch nicht strafbares Verhalten, dann sind die erstmal so gesehen vom Hinweisgeberschutzgesetz, vom Anwendungsbereich nicht unbedingt erfasst. Aber, und das ist das große Aber, was sich in der Praxis aus meiner Sicht auch richtig und Gott sei Dank so auswirkt, in vielen Unternehmen, die Hinweisgebersysteme eingerichtet haben, entsprechende Unternehmensrichtlinien, entsprechende Policies auch in Kraft gesetzt haben, teilweise auch durch Betriebsvereinbarungen, ist das Mobbing mit eingebunden und auch das Benachteiligen von Beschäftigten im Arbeitsverhältnis mit eingebunden, sodass es sich hier dann eben letztendlich doch um Fälle handeln sollte, zumindest, wo eben interne Hinweisgebereinrichtungen, also die internen Meldestellen, mit befasst werden können und auch sollte.
Lassen Sie uns mal von einem relativ einfachen Fall ausgehen. Es gibt Mobbing innerhalb der Belegschaft, unter Kollegen, vielleicht dieselbe Hierarchieebene. Wie sollte der Sachverhalt dann, wenn ich als Führungskraft, als Arbeitgeber das mitbekomme, aufgeklärt werden?
Mir gefällt da immer sehr gut, wie das Bundesarbeitsgericht, das BAG, an diese Fälle rangeht. Das BAG betont nämlich in seiner ständigen Rechtsprechung das Gebot der fairen Verfahrensabläufe, wenn man solche Situationen im Unternehmen hat und die ja dann auch ermittelt werden müssen. Dieses Faire, das bedeutet, dass es nach allen Richtungen fair ist. Das heißt also, dass keine Vorverurteilungen stattfinden, dass es ein ergebnisoffener Aufklärungsprozess ist und der, wenn Fehlverhalten festgestellt wird, auch in entsprechenden Reaktionen bis hin zu arbeitsrechtlichen Sanktionen endet. Ich denke, man kann sich das gut merken, wenn man in vier Schritten vorgeht. Das ist übrigens auch das, was die Rechtsprechung immer in ihren Schilderungen und in ihren Sachverhaltsaufarbeitungen da annimmt, dass man nämlich startet natürlich mit dem Gespräch mit dem oder der Betroffenen. Da muss der Sachverhalt dokumentiert werden. Da werden auch vielleicht Beweise schon gesichert. Dann kommt es zu Zeugenbefragungen. Häufig sind das ja Fälle, die sich nicht, wie man so schön sagt, im stillen Kämmerlein abspielen, sondern es gibt Zeugen. Im Zeitalter von digitaler Kommunikation übrigens immer häufiger digitale Beweismittel. Also da wird irgendwas in Chatgruppen dann gepostet oder manchmal werden sogar Videos davon gemacht. Das ist dann teilweise schon ins Tragische, geht das rein. Dann als nächsten Schritt, als dritten Schritt Anhörung der Beschuldigten oder des Beschuldigten und dann wird man ein Ergebnis feststellen und aufgrund dieses Ergebnisses, Ergebnisprotokoll, wird man sich dann überlegen, welche Maßnahmen sind einzuleiten. Was übrigens auch, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, ja sein kann, dass sich die Vorwürfe nicht bestätigen oder möglicherweise, dass die Vorwürfe überhaupt nicht der Realität oder der Wahrheit entsprechen. Solche Fälle haben wir auch immer wieder. Das muss dann umgekehrt natürlich auch Konsequenzen haben.
Ja, und wir sprechen natürlich immer über Einzelfälle. Vielleicht gibt es aber doch Dinge, wo die Alarmglocken angehen müssten. Also welche Verhaltensweisen der Täter sind denn grundsätzlich problematisch? Gibt es hier vielleicht Kategorien, in die man einteilen kann?
Ja, die gibt es. Und die Forschung hat sich ja mit diesen Themen auch schon befasst, schon seit langen Jahren befasst. und unterteilt das in bestimmte Kategorien. Also einmal ist da die Kategorie, und das ist möglicherweise sogar die häufigste oder eine der häufigen Kategorien, das ist die sogenannte Kommunikationskategorie, so nennen die das. Das sind abwertende Bemerkungen oder das lächerlich machen oder Dinge, die in diese Richtung gehen. Dann gibt es eine weitere Kategorie, die wird die soziale Kategorie genannt. Da geht es um Isolieren von einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Das kann sich auch überschneiden mit der Kommunikationskategorie. Dann gibt es eine weitere Kategorie, das ist die sogenannte arbeitsbezogene Kategorie. Da gibt es Konstellationen, die so etwas sind wie das Überfordern, das planmäßige Überfordern von Kollegen oder das planmäßige Unterfordern. Das gibt es übrigens ja auch, nicht? Also das ist das zu Tode langweilen in Anführungszeichen als Druckmittel. Und dann gibt es eine Kategorie, die wird genannt Reputationskategorie. Das ist das Streuen von Gerüchten und die gezielte Rufschädigung. Was klar ist, dass diese Kategorien im wirklichen Leben meistens nicht klar abgrenzbar sind. Also bis vielleicht diese dritte Kategorie des Arbeitsbezogenes, das Kommunikative, das Soziale und das Reputationsbezogene, das geht häufig ineinander über. Trotzdem denke ich, ist es hilfreich, wenn man das mal so in einzelnen Schritten sich vor Augen führt.
Ja, und die geeignete Reaktion, die orientiert sich natürlich immer am Einzelfall. Aber was kann nach Ausermittlung eine Maßnahme sein, die ich ergreife?
Ich würde gerne noch einen ganz weiten Schritt gerade zurückgehen und würde sagen, wie kann man überhaupt das verhindern, dass es zu solchen Dingen kommt oder nach Möglichkeit das verhindern? Letztendlich, und das betonen wir hier ja im Podcast auch immer wieder, ist es eine Frage der Unternehmenskultur und dementsprechend auch der Schulungen, des Trainings von Teams oder auch von Führungskräften. Das ist sozusagen der ganz große und generelle Ansatz. Wenn man dann etwas weiter runtergeht und sagt, es gibt schon bestimmte Vorfälle, dann kann man das ja auch steigern in den Reaktionsanforderungen der Arbeitgeberin. Also erstmal kann man etwas sprechen, über sowas sprechen wie eine Mediation oder ein Coaching, was sich also noch gar nicht so sehr mit Schuldzuweisungen und dem Gleichen beschäftigt, sondern eher versucht, die Situation aufzulösen. Und wenn das Ganze aber härter wird, in Anführungszeichen, dann muss man auch über Dinge nachdenken, wie Versetzungen oder vielleicht sogar Ermahnungen, Abmahnungen bis hin zur Trennung von Mobbing-Tätern. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz als abgestufte Reaktionen vorgegeben wird.
Vielleicht ein Blick in die Praxis. Vielleicht können Sie das bestätigen oder auch nicht. Aber oftmals habe ich den Eindruck, ist es ja so, dass das Opfer zum zweiten Mal zum Opfer gemacht wird, indem gesagt wird, ich versetze das Opfer und lasse alles andere gleich, weil es eine vorgesetzte Person war, die als Täter fungierte. Das ist eine sehr schwierige Situation, oder?
Ja, das ist eine sehr schwierige Situation. Und das ist genau, was Sie richtig ansprechen, Herr Kabel, das große Problem häufig in diesen Situationen auch. Ich versuche das in der Praxis immer so zu lösen, dass gerade diese Lösung, in Anführungszeichen Versetzung des Mobbing-Opfers, immer nur dann in Betracht kommt, immer nur dann wirklich angedacht wird, wenn das auf den ausdrücklichen Wunsch des Opfers sich bezieht oder sich darauf beziehen kann. Das heißt also, die Versetzung nie gegen den Willen des Opfers vorgenommen wird, weil, wie Sie ja richtig sagen, es zu einer weiteren Stigmatisierung dadurch kommen kann.
Ja, und die Kehrseite ist natürlich auch, dass das Ganze offenbar wird für die Kollegen, die davon vielleicht noch gar nichts mitbekommen haben. Und das führt mich zu der Frage, ob denn eine ergriffene Maßnahme intern öffentlichkeitswirksam, also intern im Betrieb öffentlichkeitswirksam, durchgeführt werden sollte, um ein Zeichen zu setzen. Oder ist das kontraproduktiv, weil ich hier das Opfer dann wieder bloßstelle?
Ich denke, was hier richtig ist, man kann es kurz in einem Satz zusammenfassen, wie sollen die Maßnahmen kommuniziert werden. Was angezeigt ist, ist es aufrütteln ja, an den Pranger stellen eben nein. Ganz wichtig spielt hier eine Rolle und übrigens auch bezüglich aller Beteiligten, also Täter und Opfer, Persönlichkeitsrechte. Auch der Täter oder die Täterin haben ja Persönlichkeitsrechte, können sich auf Datenschutz übrigens ja auch berufen. Deswegen, und das ist interessanterweise auch in vielen Unternehmensrichtlinien zu dem Thema festgehalten, arbeiten hier viele Unternehmen mit einem Höchstmaß an Vertraulichkeit und auch Anonymisierung des Vorfalls. Mir ist natürlich klar, und das hatten Sie auch absolut richtig gesagt, Herr Krabbel, dass das häufig eben in der Praxis schwierig umzusetzen ist, aber trotzdem der Anspruch und eben gerade solche öffentliche Wirksamkeit, und damit meine ich jetzt erstmal nur in Anführungszeichen die Betriebsöffentlichkeit, um das gerade zu vermeiden.
Haben denn betroffene Mobbing-Opfer ein Recht, die Arbeit zu verweigern einerseits, beziehungsweise, das haben wir ja schon angesprochen, auf Versetzung? Hier jetzt aber nochmal die Stufe weiter. Kann das Mobbing-Opfer einfordern?
Ja, das AGG sieht das vor in seinem Paragraphen 14, allerdings eben nur in ganz bestimmten Konstellationen. Wenn es zu unzumutbaren Gefährdungen kommt, das sind ja dann häufig Gesundheitsgefährdungen, dann kann es möglicherweise nach den allgemeinen BGB-Regeln ein vorübergehendes Leistungsverweigerungsrecht geben. Es gibt kein generelles Recht zur Arbeitsverweigerung. Die realistischen Anforderungen sind dann die Schutzmaßnahmen oder eben auch die Versetzung, wie das ja auch im AGG vorgegeben wird.
Dann könnte man auf die Idee kommen, noch einen Schritt weiter zu gehen und Schadensersatz einzufordern als Opfer. Kommt das in Betracht?
Das kommt interessanterweise sehr häufig in diesen Fällen in Betracht. Und dann wiederum interessanterweise ist es ganz häufig in der überwiegenden Zahl der Fälle vor Gericht nicht erfolgreich, weil die Schäden nicht nachgewiesen werden können. Manchmal kann sogar noch nicht mal nachgewiesen werden, dass es überhaupt eine Mobbing-Situation gegeben hat, im Sinne der Rechtsprechung, die ja da auch, wir hatten es gerade schon angesprochen, relativ hohe Maßstäbe anlegt. Etwas anderes ist es sicherlich, wenn wir uns um Benachteiligungen nach dem AGG Sorgen machen müssen. Da ist es ganz anders schon deswegen, weil es ja diese spezielle Beweislastregel in Paragraphen 22 AGG gibt. Aber wie gesagt, nicht jeder Mobbingfall ist auch ein AGG-Fall. Und AGG setzt ja voraus, dass es wegen der verbotenen Diskriminierungsmerkmale, also zum Beispiel Geschlecht oder sexuelle Identität oder weltanschauliche Ausrichtung, dazu Benachteiligungen kommt. Das ist bei weitem nicht bei allen Mobbingfällen der Fall.
Und dann spannende Frage für mich als Arbeitgeber: Wann schalte ich den Betriebsrat ein? In welcher Form und wann ist dieser zu beteiligen?
Interessanterweise in diesen Konstellationen, so habe ich die Erfahrung immer wieder gemacht, wird der Betriebsrat, wenn überhaupt, eingeschaltet, gerade von den Mobbing-Opfern, nämlich im Rahmen von einer Beschwerde, Paragraph 85 BetrVG, wir hatten es schon kurz erwähnt. Und dann ist es häufig in Unternehmen natürlich so, dass gesagt wird, wir möchten eine entsprechende Richtlinie auch als Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat abschließen. Und dann hat man da das entsprechende Mitbestimmungsrecht, was sich aus den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten nach dem BetrVG ergibt. Aber, und das ist letztendlich ja auch das Allgemeine, eine ganz allgemeine Aufgabe des Betriebsrates nach § 75 BetrVG, Wahrung der Würde der Beschäftigten, das soll gefördert werden und damit eben auch Mobbing natürlich zu vermeiden, Mobbing-Situationen zu vermeiden. Also der Betriebsrat ist in diesen Fällen, das ist zumindest meine Erfahrung, nicht an vorderster Front dabei, häufig eingeschaltet durch die Opfer im Rahmen von Beschwerdeverfahren, aber dann ist die Situation schon ins Rollen gekommen oder ganz präventiv im Rahmen von entsprechenden Richtlinien, Anti-Mobbing-Richtlinien, die dann in Form von Betriebsvereinbarungen auch abgeschlossen werden.
Ja, und zum Schluss möchte ich auch auf genau die Prävention nochmal zurückkommen, die Sie ja dankbarerweise und richtigerweise auch schon angesprochen haben. Wie kann ich mit einer geeigneten Unternehmenskultur präventiv gegensteuern? Wie geht man da vor?
Mobbing, Prävention, denke ich, das kann man auf jeden Fall so festhalten, ist eine Führungsaufgabe, also eine Aufgabe, die sich aus der Unternehmenskultur ergeben sollte und dann eben eine Führungsaufgabe für die Kolleginnen und Kollegen, die als Führungskräfte im Unternehmen tätig sind. Und ich habe mir das, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, manchmal bin ich ja so ein bisschen einfach gestrickt und merke mir das immer mit den fünf Fingern einer Hand. Ich habe es mir das an fünf Punkten immer wieder gemerkt, dass man nämlich sagt, es kommt erstens darauf an, dass eine entsprechende Unternehmenskultur existiert, ein Verhaltenskodex, klare Werte, zum Beispiel auch vereinbart in einer Betriebsvereinbarung, dann entsprechendes Training der Führungskräfte, aber nicht nur der Führungskräfte, auch insgesamt der Belegschaft, die anonymen Meldesysteme, Hinweisgebersysteme, da hatten wir es heute auch schon angesprochen, sind sicherlich mittlerweile ein ganz wichtiger Baustein. Und dann natürlich auch so etwas wie eine ausgeprägte Feedback-Kultur. Die muss man ernst nehmen. Die darf nicht nur auf irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen stehen oder irgendwo in den Besprechungsräumen als Schild aufgehängt sein, sondern die muss gelebt werden. Ja, und dann muss das Ganze eben eingebunden werden in eine entsprechende Strategie, damit man das Boys-Club-Denken vermeidet. Interessanterweise ist ja die weibliche Entsprechung zu dem Boys-Club, manchmal wird das genannt der Zickenkrieg. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber das gilt natürlich für beide Geschlechter. Das muss man auch immer wieder, denke ich, betonen.
Sehr gut, danke für den Hinweis. Das stimmt natürlich. Herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, ciao, ciao.
Unternehmen und Organisationen, die Meldestellen errichten müssen, sind nach § 15 Absatz 2 Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet, die für die Bearbeitung von Meldungen zuständigen Personen für diese Aufgaben zu schulen. Durch interaktive Trainingseinheiten legen wir den Grundstein für eine effektive Hinweisgeberkultur in Ihrer Organisation. Die Prüfung beginnt unmittelbar im Anschluss an die zweite Trainingseinheit und endet nach 30 Minuten. Weitere Infos in den Shownotes.